cannot be serious.
Mein heutiger Gast ist Klaus Hofses. Ich bin hier in Südspanien in Marbella bzw. auf dem Hügel. Ich bin in Malaga gelandet und habe hier eine kleine Reise auf mich genommen. Ich muss als erstes mal, bevor ich dich herzlich begrüße, lieber Klaus, und mich natürlich herzlich bei dir bedanke, dass du dir die Zeit nimmst, beschreiben, wo ich hier bin. Ich sitze in einem Clubhaus, könnte man es nennen. Es ist aber eher ein Museum. Und hier sind die tollsten Fotos für jeden Tennisfan, die man sich vorstellen kann. Tolle Widmung an den Wänden, über die werden wir auch noch sprechen. Und Fotos, na, es beginnt so Ende der 70er, würde ich sagen, Mitte der 70er bis zum heutigen Tag. Also herzlich willkommen, lieber Klaus Hofses.
Ja, danke schön, mache ich gerne.
Some people don't need an introduction. Die meisten meines Alters wissen natürlich, wer Klaus Hofses ist. So, jetzt bin ich ja hier dann auch mit Kindern gewesen und die kommen hierher und kriegen natürlich auch Leuchten in den Augen, wenn die hier ins Clubhaus kommen und stellen dir ja immer ganz viele Fragen, wer ist das denn, wer ist das denn? Oder kennen die Leute hier an den Wänden alle?
Ja gut, wir haben an unseren Wänden eigentlich die Spieler, die nicht mehr spielen, die in der Vergangenheit ganz große Spieler waren, meistens Nummer 1 Spieler. Deshalb ist ja auch Nadal und Djokovic ist hier nicht an der Wand, die spielen ja noch. Federer ist an der Wand, der hat aufgehört. Und die beiden werden wir dann sicherlich auch an die Wand meißeln.
Wunderbar. Nun verbindet man mit dir sicherlich die Erfolge Fed Cup 87, unter anderem Steffi Graf, ist ja ein ganz großes Thema natürlich. Du kennst sie, seitdem sie 12 ist.
10.
Seitdem sie 10 ist. Das heißt, du hast die Anfänge miterlebt. Hier waren viele Nummer 1 der Welt und haben hier trainiert. Stefan Edberg war hier, also nicht nur Deutsche, das muss man ja auch nochmal anmerken. Azarenka habe ich hier gesehen.
Azarenka war 2 Jahre hier. Mhm. Die kam mit 14 und wurde dann die Nummer 1 in der Jugend.
Mhm.
Und später dann auch Nummer 1 bei den Damen. Mhm. Arantxa Sanchez war hier 2 Jahre. Mit 12 kam die schon hier. Ja. Hat in ganz erbärmlichen Verhältnissen eigentlich drüben in der Schule gewohnt. Da waren wir noch in der Schule drüben. Untergebracht in also schon sehr spartanischen Zimmern.
Mhm.
Und das mit 12, war fast alleine damals, alles auf sich genommen. Die Eltern kamen alle 6 Wochen mal vorbei.
Aha.
Und das war schon schwierig. Wir kein Spanisch am Anfang, sie kein Deutsch, so ein bisschen Englisch dann.
Ja.
Und waren auch nicht viele Spieler da, war in den Anfangszeiten, war 85. Aber sie hat ja später auch mal geschrieben, dass ihr das sehr gut getan hat, diese Härte, das Durchhaltevermögen dann.
Ihr habt doch 2 ältere Brüder, korrigier mich.
Genau, das ging über Emilio. Ich war damals mit dem Hamburger Michael Westphal unterwegs, leider sehr früh verstorben.
Ja.
Und den hatte ich ja 2 Jahre auf der Tour betreut. Und da hatte ich natürlich auch Kontakt mit Emilio oder mit den Spielern. Und er kam dann und hat gesagt, meine Schwester wäre sehr gut, er hätte gehört, dass ich hier in Spanien was eröffnet hatte und ist dann auf mich zugekommen und ob ich die mal anschauen könnte. So kam sie hierher.
Ist ja ein großes Kompliment, wenn ein Spanier, der große Bruder, seine kleine Schwester in die Hände eines Deutschen gibt.
Muss man ja, wir haben es mal ausprobiert, ob es funktioniert, hat ganz gut funktioniert. Dann wurde spanische Meisterin mit 14,
aha,
später Nummer 1 und hat 2-mal in Grand Slams gegen Steffi gewonnen im Finale und 2-mal Wimbledon verloren, Paris mal verloren. Also wenn Steffi nicht da gewesen wäre, hätte ich noch ein paar Grand Slams mehr gewonnen.
Da fällt mir eine gute Anschlussfrage ein. Für wen schlägt denn da dein Herz, wenn 2 Schülerinnen gegeneinander spielen?
Das hat mich damals der verstorbene Eberhard Fickemeyer vom ZDF dann auch gefragt. Der hatte die Übertragung gemacht. Und war klar, Steffi von klein auf und ist Deutsche.
Ja.
Aber ich halte mich da natürlich dann sonst schon ein bisschen zurück. Aber war natürlich da bei Steffi, ist klar, die kenne ich, seit sie 10 Jahre alt war und kennengelernt in Essen bei den deutschen Jugendmeisterschaften. Und das ist natürlich eine Verbindung, die mein ganzes Leben bis heute. Ne?
Ja, klar. Nun wollen wir mal ein Stück weit chronologisch vorgehen. Unser Podcast heißt ja Doublette 76. Du wirst dieses Jahr 76, Jahrgang 48 bist du.
Ich hoffe, ich das schaffe.
Naja,
ja, klar.
Dezember ist nicht mehr weit. Also mach ich mir keine Sorgen. Ja. Und ich habe natürlich Wikipedia, habe das Internet durchgelesen, in Anführungsstrichen. Die erste Station, die da so erwähnt wird, ist 1978 Verbandstrainer Niedersachsen.
Genau.
Vorher findet man nicht so viel oder ich habe schlecht recherchiert, das weiß ich nicht. Wo kommst du her? Wie bist du denn Verbandstrainer geworden, 78?
Ich hatte ja ein Studium gemacht, Elektrotechnik, Starkstromtechnik. Und nach dem Abschluss musste ich zur Bundeswehr, noch damals, noch marschiert. Und nach der Bundeswehr war die Frage, ich hatte ja sehr spät angefangen mit Tennis, mit 15 Jahren, seit vorher ganz gut Fußball gespielt.
Aha.
Hatte dann natürlich bei der Bundeswehr auch Zeit zum Training, beim Studium natürlich, habe mich da entsprechend verbessert. Und dann war die Frage, spielst du da, versuchst du das auf der Tour? Gab natürlich ganz wenige Turniere damals. Südafrika wär ein Circuit gewesen und so weiter. Gab kein Geld. Und ich hatte während dem Studium schon immer Training gemacht mit Kindern, also in den Semesterferien. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und hatte dann so auf Bezirksebene in Nagold, ich komme eigentlich aus Nagold, im Schwarzwald, hatte da so auch bei den Württembergischen dann ein bisschen Erfolg mit den Kindern und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und mich dann war die Frage, Training oder spielst du nur Tennis oder beides? Ich habe dann Bundesliga gespielt, bin zu Turnieren gefahren nach Österreich, Schweiz und sowas, was man halt machen konnte.
Welchen Verein hast du gespielt?
In Stuttgart, Waldorf Stuttgart.
Waldorf Stuttgart,
Und bin dann eingestiegen in praktisch meinem Heimatclub als Trainer. Und ein Jahr später war ich dann Sindelfingen Trainer. Da hatte ich einen Zweijahresvertrag. Da kam Stuttgart, hat mich gefragt, ob ich Geroldsruhe, ein großer Club, der zweitgrößte eigentlich in Stuttgart oder von der Sportlichkeit damals her hinter Waldau, also besser als der Weißenhof. Und die haben mich dann rausgelassen auf Vertrag. Da war ich dann 3 Jahre. Und wenn ich geblieben wäre auf der Georgsruhe, da wollten wir damals die Mitglieder, ein paar Mitglieder zusammenlegen, dass ich einen Bauplatz bekomme, wenn ich mich 10 Jahre verpflichte. Und dann kam aber dieses Niedersachsen, ich hatte die württembergische Mannschaft, Enna Henkel hieß es damals.
Ja, kenne ich, ja.
Hatte ich dann betreut in Bamberg und da hat mich der Jugendwart für Niedersachsen angesprochen, sie suchen Verbandstrainer. Das wurde damals gerade so eingeführt, die Verbandstrainer. Und ich war aber in Württemberg eigentlich im Gespräch als Verbandstrainer. Und das ging aber einfach nicht so weiter. Und da dachte ich, naja, da musst du zugreifen. Ne? Und da habe ich mit denen gesprochen, haben die mich aus dem Vertrag rausgelassen in Stuttgart und sind wir nach Hannover. Und war ich 3 Jahre dann Verbandstrainer. Furchtbar, als ich ankam, gab es keine Halle, es gab gar nichts. Ich musste also fürs Wintertraining, ich habe im Juli mir einen Kader zusammengesucht und wir hatten keine Halle.
Es gab keine Tennishalle für
die Verbandstrainer? Nein, wir sind dann in die Messehalle, das habe ich dann privat organisiert, die Messehalle auf den Gulli, da ist ein Teppichboden über den Gullideckel, die dann immer geklappert haben, wenn der Ball aufspringt. Und da haben wir morgens, ja das kommt noch, da haben wir morgens in der Messehalle 2 Plätze gehabt. Aha. Da waren ja viele Plätze drin und die haben wir dann abgetrennt mit Netzen und so weiter. Da war auch so eine stinkige Pommesbude noch, da gab es immer ab halb zwölf hat's nach Pommes und nach Burger gestochen. Und da hatte ich 2 Plätze dann. Das war aber das Problem, die gab es nur am Vormittag, Mittag war schon ausgebucht, ja. Weil die hatten damals von der Geschäftsstelle überhaupt nichts gemacht.
Ja.
Und dann hat meine Frau die Kinder dann abgeholt, die Taschen und im VW Käfer nach Langenhagen. Das ist die ganz andere Richtung. Wenn du weißt, Hannover ist, die Messe ist da, Langenhagen ist auf der anderen Seite, hat dann das Gepäck rausgefahren. Ich bin mit der Straßenbahn mit den Kindern dann rausgefahren nach Langenhagen, haben wir mittags in Langenhagen trainiert. Ja? Dann haben immer zwei bei mir übernachtet. Ich hatte die immer so für 2-3 Tage.
Weil Niedersachsen riesig ist.
Riesig ist. Da haben wir immer solche Lehrgänge gemacht, 2,5 Tage. 2 haben bei mir übernachtet und ich habe immer 1 oder 2 von Hannover dazugenommen. Da mussten die immer einen nehmen. Das war alles so letztendlich irgendwie aus der Hosentasche organisiert. Im zweiten Jahr war es dann der totale Luxus. Da hatten wir die Messehalle vor- und nachmittags. Und als ich dann weggegangen bin, nach 3 Jahren, wurde dann langsam angefangen, ein Leistungszentrum zu bauen. Aber es war eine schöne Zeit.
Ende der 70er, Anfang der 80er.
Ich bin 78 habe ich angefangen. bis 81 und 81 im Herbst bin ich Bundesjugendtrainer geworden.
So, und wie hat das stattgefunden? Die sehen natürlich auch, wir haben 16 Bundesländer, 18 Tennisverbände, glaube ich,
ja,
oder so. Und dann sehen die, der Klaus aus Niedersachsen, der macht's richtig. Wie wird
man
dann
immer gefragt? Das war natürlich damals schon ein Hintergedanke. Der DDB war in Hannover.
Ja.
Die hatten ja zwei Hallen in Hannover. Und ich hatte dann einen der besten Spieler in Württemberg mitgebracht. Der war später Wimbledon-Finale auch. Philipp Heudl hieß der. Jugend-Europameister im Finale. Und da kam noch ein anderer dazu. Und die hatten auch bei mir gewohnt. Und die habe ich dann auch natürlich mitbetreut. Die waren eigentlich beim DDB, aber ich habe sehr viel mit denen gemacht damals. Und hat der damalige Bundestrainer Dan Schönborn, war das?
Ja.
War ja auch öfters mal unterwegs. Und ich habe dann das Training da so beim DDB teilweise schon gemacht.
Mhm.
Und dann haben sie mich da gefragt dann, oder ob ich das machen würde. Und habe ich natürlich gleich zugegriffen. Ah, das war 81 im Herbst. Und dann gab es 82 im Frühjahr, da gab er Dr. Stauder dann Präsident, und die haben dann haben eine Firma reingesteckt, die Unternehmensberatung, und die eben den DDB mal durchleuchten sollen. Da gab es ja nur drei oder vier, glaube ich. Drei Leute waren festangestellt beim DDB auf der Geschäftsstelle. Einer hat Post, hat halbtags gemacht, da war ja keiner.
Ja.
Und da wurde das Ganze mal so ein bisschen durchleuchtet.
Okay.
Und da haben die auch mit den Trainern gesprochen, und dann haben die mich gefragt, sie müssen eigentlich, das Jugend ist verschenkt, oder wie würden sie bei den Damen einsetzen,
ja,
ob ich mir das zutrauen würde.
Na,
wie,
also die haben dich interviewt?
Ja, wir haben mit allen gesprochen und dann haben sie mich gefragt, und dann war natürlich unerfahren letztendlich, ne? Ja, wenn du so willst, ne? Klar.
Mitte
aber 30. da habe ich dann gesagt, naja, da musst du die Chance musst du nützen, und habe ich dann gemacht. Und da war ich 82 im Frühjahr, bin ich Damenbundestrainer geworden. Haben meinen ersten Federation Cup gemacht, weil für mich völliges Neuland auch, ne?
Ja, ja.
USA, in der USA. Ich war aber vorher schon 81 mit der Jugend, das muss ich noch dazu sagen,
ja.
81 im Neujahr, einmal hat Michael Westphal Finale gespielt gegen McEnroe-Bruder.
Patrick McEnroe.
Eben beim Rolex Cup, das war damals ja auch ein hochdotiertes Jugendturnier, also Einzelturnier.
In New York.
In New York. In der Halle hat er gewonnen, da war Ricky auch dabei.
Ja, Ricky Wusterthun.
Und Michael hat gewonnen, und dann sind wir am Neujahrstag nach Caracas geflogen.
Ja.
Und das hat Michael auch gewonnen gegen Martin Heidi im Finale. Und Ricky und Michael haben das Doppel gewonnen.
Ja.
Das war 81, ne? Aber Verbindung mit Michael ist natürlich dann auch geblieben. Deshalb bin ich ja später mal wieder auf ihn zurückgekommen. Aber die Geschichte dann weiter fortführend. 82 war dann Federation Cup in San Francisco, also in San Jose, das dabei ist San Francisco. Und da haben wir Finale gespielt mit zwei 18-Jährigen, Bettina Bunge und Claudia Kode, gegen USA, Navratilova Schreiber. Da unten drin.
Gegen Glaskasten.
Glaskasten da unten drin. Ja. Damals war für mich natürlich beide insgesamt 18, also jeder 18 Grand Slams gewonnen. Das waren ja die Spieler, ne?
Ja, ja.
Auf dem Platz gestanden im Finale und haben knapp verloren. Ja, es war, die Kode hatte 3-1 im dritten, hat nur in die Mitte gespielt gegen Evert, ne? Immer Slice in die Mitte, der war völlig hektisch, weil sie spielt aus der Ecke unglaublich, ne?
Ja.
Aber da haben wir immer in die Mitte geschoben,
das okay. Ding.
Und hat dann aber das also eigentlich vom Kopf her nicht durchgehalten, ne? Und er kam auch damals, war ich auch zu unerfahren, kam dann Navratilova auf den Platz noch gerannt beim Wechsel, ne? Bei 3-2. Kam sie auf den Platz und auf die Evert eingeredet, dafür eigentlich nur der Kapitän.
Ah,
der saß da.
Die Lova
war ganz hektisch, die dann auch noch auf die eingeredet hat und so weiter. Das hätte ich eigentlich unterbinden müssen, aber weil ich mein erster Federation Cup.
Ja.
Naja, und hat mir im Halbfinale Australien geschlagen, war auch nicht schlecht. Da war die drei von den ersten 10, Turnbull und Frommholz und Gulagong war noch dabei, Yvonne Gulagong, ne? Das waren dort die.
Der ist ein Stadionbenachbar in Australian Open mittlerweile.
Ja, klar, der Aboriginal, ne? Wimble gewonnen davor und nach der Geburt, ne?
Wow.
Oder nach der Geburt vom Kind. Und das war mein erstes Ding. Und dann das Jahr drauf haben wir wieder Finale gespielt, gegen Tschechien verloren in Zürich mit der gleichen Mannschaft. Und da war dann Steffi schon da wollte ich eigentlich Steffi schon mitnehmen. Haben sie dann aber vom DDB wollten sie das nicht, weil sie Europameisterschaften spielen soll, damit sie einen Sieg haben, hat dann auch gewonnen. Ne? So, ja. Aber ich habe sie schon eingebaut mit den damaligen, die waren Top-10-Spieler. Bogel war 6 und Kode war dann später 4.
Und darf ich einen Namen ergänzen? Silvia Hanika, die hat doch in Dallas WCT gut gespielt.
Silvia Hanika war auch damals Top-10. Aber die hatte sich vorher mit dem TDP irgendwie kegelegt und so weiter und wollte da nicht spielen.
Ach, das wusste ich nicht.
Die hat dann später mal bei mir gespielt. Aber da waren eigentlich die zwei Spieler, die waren auch zu der Zeit besser. Ne? Die standen vorher, sie ist dann ein bisschen zurückgefallen. Eva Paff war noch dabei. Das lief ja ganz gut und dann war das Jahr dann, es war 82, 83 und 84 im Frühjahr, mich hatte dann Michael Westphal angesprochen immer. Er würde gerne, ob ich nicht mal mit ihm machen könnte.
Der war Nummer 1 bei den Herren damals.
Der war stärker als Becker oder vor Becker. Becker war ja noch nicht im Kommen da. Und der hatte mich angesprochen, weil ich eben mit der Jugend auch da war, immer gute Verbindung. Und ich hatte dann beim DDB gefragt und möchte gerne einen zweiten Trainer, weil jetzt können wir was machen. Jetzt haben wir hier Federation Cup zweimal Finale und mein Ziel war, dass wir ständig unter den ersten drei Nationen sind. Das war so, habe ich noch für mich auch und habe ja nach außen gesagt. Mhm. Und dann habe ich mit dem damaligen Geschäftsführer Günter Sanders gesprochen. Und der hat gesagt, ja, Damen-Tennis ist nicht so interessant zu der Zeit. Steffi war ja noch nicht, ne? Aber wir hatten schon auch in der Jugend ganz gute nach und ich brauche einen zweiten Mann und ein bisschen mehr Geld und Etat rein und so. Und da habe ich gesagt, nee, machen wir nicht. Aber so kann ich nicht weitermachen. Ich mache alles alleine. Und da habe ich gesagt, du musst kündigen. Und habe gesagt, dann mache ich das.
So, 1984
im Frühjahr. Im Frühjahr war das, ne? Und hatte aber zu der Zeit, ja, war das schon mit Michael, da habe ich gesagt, ja, also privat mache ich nicht.
Der wollte
nicht alleine, ja, und dann bezahlen auch und so. Da habe ich gesagt, wir können gucken, wir können vielleicht ein Team machen. Ja? Ein Team machen und dann habe ich dann mit Lufthansa gesprochen. Da war Lufthansa dabei, da war Adidas dabei und noch so ein Pharma, Energie, Protein, irgendwas. Und die haben dann praktisch ich war unabhängig von den Spielern, die haben mich bezahlt, ne? Und ich hatte Flüge und so weiter. Und das habe ich dann 2 Jahre gemacht, habe in der Zeit auch das hier eröffnet, also 84.
Eine riesige Tennisanlage.
84 im November war das dann, das kam im Zuge hinzu. Und hatte aber immer Kontakt mit Steffi, weil die hatte ich ja schon eingebaut. Mit der war ich 1983 schon in 83, ja. In Australien zum Training auf Gras davor mit den Top-Damen. Und in Adelaide hatten wir da ein Trainingslager, haben da auf Gras, auf so holprigen Public Courts haben wir da gespielt, aber 10 Tage auf Gras trainiert. Und weiß ich noch, dann am ersten Tag, da war sie ja 13, ne? Mit Vater Graf dann am Abend telefoniert und war ein Fehler, sie mitzunehmen, weil ich natürlich am ersten Tag nichts getroffen, erste 2 Tage, ne? Verspringt, noch nie gespielt und so weiter. Und ich sage, warte mal, habe ich gesagt, nein, die wird nie eine Grasspielerin. Werde ich vergessen. Und dann hat sie beim ersten Turnier in Brisbane, das war nur im November alles, ne? November,
ja, ja.
Brisbane, Sydney, Melbourne.
Melbourne war im Dezember damals noch.
Im Dezember, ja. Im November angefangen, also Brisbane, hat sie in Brisbane schon die Nummer 70, Ana Maria Fernandes hieß die,
ja.
Die hat sie damals schon geschlagen. Hat dann dieses Schoko war verloren.
Also
habe ich vorher schon gesehen. Mir hat auch Neil Fraser, der Davis-Kapitän von Australien, hat mir in Paris gesagt, wo ich mit ihr beim Jugendturnier war, 82 glaube ich, hat er sie spielen sehen. Er hat gesagt, oh, this girl, she can win in Wimbledon, ne? Hat er damals, mit dem Slice und dieses Vorhand, dieses Brot und so, ja. Und die Beine, so hat er damals gesagt. und nie vergessen, oben auf der Stierkampfarena. Ja. also es ist nie abgebrochen mit Steffi. Ich habe dann immer, war auch mit ihrem Training, das Lager damals in Mallorca noch im Frühjahr 84, wo ich das ja noch nicht hatte. Und immer zwischendurch, wenn ich eine Woche Zeit hatte, haben wir was gemacht, war dann auch in Filderstadt beim Turnier dabei und mit dem Vater ständig in Kontakt. Denn der Vater hatte es dann zum DTB gesagt, wenn er Hofseß nicht zurückholt, wird sie nicht für Deutschland spielen.
So. Für welches Land willst du spielen?
Das war damals so. Na, das war sein Ding, dann spielt sie nicht für Deutschland. Sie spielt keinen Federation Cup. So.
Ach so.
Also, dann spielt sie nicht. Also es spielt kein Federation Cup.
Wir wollen Klaus als Bundestrainer.
Und dann kam Günter Sanders dann zu mir. Das war dann 86.
Da war ja schon Tennisboom dann.
Ja, da ging es schon los. Hat Becker da 85 gewonnen, ne? Und dann kam er und haben wir unten gefrühstückt im Don Carlos. Hier, das hatten wir ja noch nicht, das wurde ja erst 87 fertig.
Ja.
Das Clubhaus. Und dann haben wir unten im Don Carlos gesessen und dann habe ich gesagt, wir machen das jetzt so. Niki Pilic wird Teamchef bei den Herren, mit allen, ausgestattet mit allen. Kannst entscheiden, du bei den Damen, kannst entscheiden, hast ein Etat. Da hatte ich aber damals schon auch mit Thomas Muster, der war hier zum Training und da haben wir mal mit Eltern gesprochen. Aber ich wollte eigentlich nie Einzelcoach machen. Ne? Also das war...
Warum denn?
Na, abhängig von einer Person. Das ist, was gibt es denn da, was länger geht und so. Ne? Das ist jeden Tag und das war...
Okay.
Wollte ich nicht machen.
Risiko?
Nein, das Risiko habe ich ja genug gemacht in meinem Leben, hierher zu kommen. Ne?
Das aber dann nochmal die Abhängigkeit von einem Einzelnen.
Nein, das einfach, weil sich das auch zu stark abnützt. Und wenn du ein bisschen weg bist, hast du ganz viel mehr Einfluss haben. Es gibt ganz wenige wie Edberg und Tony Pickard, die da ihr Leben verbracht haben. Und man hat es ja auch bei Becker gesehen und Bosch und dann wieder da. Auf jeden Fall habe ich dann einfach, Steffi, jetzt hast du auch so viel Energie der Verwandt in der Vergangenheit, als ich klein war, mit den Gesprächen mit den Eltern, Vater und so weiter. Na, immer, wir waren ständig in Kontakt. Die wird gut, da mache ich das. Ne? Das war mir eigentlich mehr, ich bin mehr so der Typ vielleicht für eine Fußballmannschaft oder eben für... Ja, und, aber das hat mir dann, einfach, dass ich sage, nee, ich mache das jetzt. Ich mache das mit Steffi, das macht einen Riesenspaß auch. Und gut, Claudia Kohle hat ein gutes Verhältnis, Bettina Bunge, die damals da waren, werden gute Nachwuchsspieler, die dann auch bei den Jugendturnieren da in Melbourne waren, zwei im Finale. Und dann habe ich dazu gesagt und dann bin ich 86 Teamchef geworden. Und dann waren wir der erste Fed Cup war dann wieder in Prag. Da ist das Foto da oben ganz links in Prag, ganz links, so ein bisschen schon abgenützt ist. Und da waren wir letzte acht, um zu spielen gegen Bulgarien. Und wir haben morgens trainiert und kommt mit Training Steffi vom Trainingsplatz. Sie läuft vor mir her, geht um eine Ecke und ich komme danach und sehe, wie die plötzlich humpelt. Jetzt hat einer von den Funktionären mit einem Betonfuß so gespielt, ne? Also mit dem Schirm, so am Schirm, kennst du das?
Der
Sonnenschirm.
Ja.
Und den immer so bewegt.
Quatsch.
Und in dem Moment, wo er runterlässt, ist die um die Ecke gekommen und der geht auf den Zehen.
Oh.
Ich renne hinterher in die Kabine, sagt, was ist? Nix. Dann haben wir Schuh aufgemacht. Zehen durch. Der Doktor geholt, konnte also nicht spielen. Das Krankenhaus, Gips drauf, war Viertelfinale. Durften wir ja keinem sagen, der Vater Graf, der hätte ihn ja, ich weiß nicht, was da los gewesen wäre. Ne?
Ja, nachvollziehbar, oder?
Und Funktionär, ne? Auch noch. Ne? Der damalige Prokurist, ist nie rausgekommen. Aber nie rausgelassen. Dann kommt Claudia Porwig, die war Ersatzspielerin, kommt dann ich saß beim Mittagessen, hab was gegessen, kommt sie schnell. Die Steffi spielt Tennis. Wie? Ist sie im Gipsfuß auf dem Platz gestanden? Im Gipsfuß.
Ja.
Und hat gesagt, gegen die Malewa, die beiden Malewas, die waren ja beide erste Zehn.
Ja.
Ich sagte, die schlage ich auch mit Gips.
Das ist genau das.
Wollte spielen. Also die war so verrückt, ne, zu spielen.
Ja.
Das war ja ihr erster Federation Cup dann. Und ging aber nicht. Und wir haben dann aber gewonnen mit Bunge und Kohle gegen die zwei Malewas, waren im Halbfinale, haben dann gegen USA. Gegen Navratilova Evert wieder verloren. Da war die Navratilova, kam da zurück von USA, hat für USA gespielt und kam das erste Mal in die Tschechei. Das war natürlich auch schon ein Ereignis. Ne?
Tschechoslowakei.
Und als sie auf den Platz ging, habe ich ihr dann einen großen Strauß Rosen auf dem Platz überreicht.
Der Name war Hannover.
Ja, ja.
Hast du dir zur Staatsbürgerschaft gratuliert oder wie?
Nein, einfach so, also die ne, kommt und diesen Mut hat und das spielt jetzt.
Oder steht das bei Winning Ugly auf Seite 8
Buch?
Nein, das war einfach nur eine nette Geste.
Nein, ich habe dem Masseur gesagt, wenn wir gegen die spielen, mach das, ne, weil ich als, war für mich die eigentlich die tollste Spielerin, die kompletteste. Ne, kompletteste.
Ja.
Ne,
der Surf, Volley.
Surf, Volley, Slice, Spin.
Linkshänderin.
Linkshänderin, nach vorne gekommen, hinten gespielt, alles. Ne, Dropshot.
Ja, ja.
Und das war natürlich auch ein Erlebnis da.
Ja, ja.
Nochmal. Und da haben wir dann im Halbfinale verloren.
Okay.
Ein Jahr später haben wir dann gewonnen. In
Vancouver.
In Vancouver haben wir dann gewonnen mit der gesunden Steffi, die hat die alle weggebügelt, aber nie. Bis aufs erste Match hat sie 3 Sätze gespielt gegen Patricia High aus Kanada.
Mhm. Du hast mal erzählt, sie war als Nummer 3 der Welt nochmal hier zu Gast und hast also in einem Vorgespräch mir damit auch nochmal deutlich gemacht, wie bescheiden und voller Demut Steffi Graf war. Vielleicht kannst du da nochmal 2 Sätze zu sagen.
Eine Spielerin, und da muss man ja auch mal die Eltern dann natürlich erwähnen, die ist mit Respekt, mit einer Bescheidenheit erzogen worden, Demut, die Sachen so zu nehmen, wie sie sind. Und wie gesagt, als sie Nummer 3 war, ist sie nicht unten in die Suite gegangen im 5-Sterne-Hotel, sondern die hat hier drüben in der Schule, war das noch, in der Schule,
ja.
Da hatten wir, also da hat es auch ein bisschen reingepfiffen, die Zimmer. Das ist auch da ein Bild hier, wo sie da liegt an der Kamera mit dem ZDF-Sportspiegel. Das war ein Jahr früher, ne? Das war ein Jahr früher, das da unten auf dem Platz. War 85. Und da hat die, da drüben übernachtet und auch die Küche da drüben, die war also alles andere als großartig, ne, hat er drüben gegessen und mich runterfahren. Da ging es nur um besser werden, um Training. Morgens immer, ich war da noch früher da, weil ich ja wusste, sie kommt immer früher zum Training.
Ja.
Da. Und hat das alles keine Rolle gespielt. Ne?
Nur also Fleiß, Ehrgeiz, Disziplin.
Ja, Härte auch, Wille, dann diesen Respekt auch vom Gegner und überhaupt den Respekt, also immer bedankt beim Training. Ja, das wisst ihr heute. Bälle. Ja, das war schon absolut Ausnahme. Ausnahmeathleten in allen Bereichen.
Und über dir hängt ein Foto. Das dürfte gar nicht so alt sein.
Ich sehe
links Henry Agassi, rechts Steffi Graf in schönsten Adidas-Sneakern, Gazelle. Und in der Mitte,
Klaus, war
das beim Bankdrücken oder wo seid ihr?
Na, das war im Kraftraum, bei Agassi sein Kraftraum. Der hat einen speziellen Kraftraum, hat sich einrichten lassen, auch so ähnlich wie bei uns, so mit Handarbeit, also einer zusammengeschweißt, so nach Sachen, die du brauchst im Tennis, schon sehr...
Also immer noch guter Kontakt, das interessiert die
Hörer. Ja, wir waren zweimal in Las Vegas und sind sie immer eingeladen und wollten halt dieses Jahr auch mal wieder hin und war sehr, sehr, sehr nett und hat uns ja da bewirtet und empfangen und also es ist wirklich...
Wir müssen uns keine Sorgen machen.
Nein.
Wunderbar. Aber es ist ja schön zu hören, dass ihr da noch einen guten Kontakt habt im Prinzip. Du hast 87, also ich habe eine bestimmte Szene vor Augen, als ich im Rahmen meiner Vorbereitung 87 Vancouver den Sieg mir anschaue. Graf und Kodekill spielen Doppel, du auf der Bank logischerweise, Trainer und alle jubeln, die Umarmung zwischen Steffi Graf und Claudia Kodekill. Das hängt hier, guck mal so.
Ja,
guck mal.
Und da hinten rechts.
Da hinten auch nochmal.
Hinten rechts.
Also mir kam, ich sag's mal geradeaus, die Umarmung nicht sehr herzlich vor.
Ja, die eine ist natürlich auch groß und die andere, in dem Moment war es, glaube ich, schon, wir haben sich schon gefreut, aber das war natürlich...
auch eine
Konkurrenz. Das war die, jetzt, ja gut, die Claudia hat mit ihr gespielt, als sie Nummer 5 war und sie noch, das war ja nicht so einfach, sie da ranzuführen und dann gab es mal irgendwann ein Match in Boca Raton oder in Florida, wo dann, oder Hilton Head, ich glaube Hilton Head war sogar, Hilton Head, Amelia, eins von den beiden, wo die eine 4 war die andere 5. Und es ging dann darum, wenn Steffi gewinnt, ist sie 3, ist sie vor ihr oder sie bleibt. Und dann hat dann Steffi gewonnen. Das war natürlich schon eine brutale Konkurrenz, da kommt die Kleine. Und ich habe das ja immer gesehen, dass die irgendwann, wird die da noch, weil sie einfach da oben auch härter und halt einfach, die wird vorbeigehen. Da war ich eigentlich immer Zeug und das musstest du natürlich dann handeln.
Aber das ist meine Frage. Wie macht man denn aus Einzelspielern, das ist ja eine Frage, die alle Tennistrainer bewegt, wie macht man aus Einzelspielern eine Mannschaft temporär? Für ein Wochenende, für 5 Tage.
Kannst du mal das da hinten lesen, was die Doris Henkel von der Süddeutschen damals geschrieben hat? Wir haben uns ja hier vorbereitet auf dem Berg.
Ja.
Hier. Wir sind dann nach Vancouver geflogen. Das war natürlich schon, die zusammenzubringen. Ja? Und dann war ja immer, sollten eigentlich Bunge und bei die sich, das war von Vater Graf jetzt, Bunge und Steffi sollten zusammen spielen, weil der war natürlich weniger Konkurrenz oder die waren anders. Da war immer der Vater dabei, bei der Claudia auch, der ist auch gestorben, ne? Claudia Kohde auch mit Vater und so. Da waren die Väter ja schwierig zu handeln, das war alles nicht so einfach. Mhm. Wir haben es hingekriegt, ne? Also ich war kurz davor, wo wir gewonnen haben, man sagt, jetzt gehst du ins Hotel und lässt das ganze Ding da. Ich habe es ja nicht gemacht, ne? Aber war schon fertig, auch mit der Presse natürlich. Die Bild-Zeitung war Graf,
ja.
Und die SID und Ding war wieder Kilsch, ne? Und ja. Stern war wieder da und der Sternspiegel da und die anderen da. Das war ja schon, da waren wir 36 Journalisten da in Vancouver. Oh. Ne? Und da kamen die von Hartford und haben dann noch das Übliche dazu getan, auch natürlich die Funktionäre. Die Funktionäre haben lang gefeiert, kamen mit etwas Alkohol wahrscheinlich noch im Blut, kamen an und haben gesagt, Alter, toll, wie das war. Und hier, ich habe gehört, war ich schlechte Stimmung. Da war keine schlechte Stimmung. Nur eine, die haben eine Spielerin getroffen, die war da, hat ihre Wäsche unten abgegeben und die andere war im Hotel, hat irgendwas gegessen. Aber keine schlechte Stimmung. Nur weil die außen nicht jetzt zusammen waren gerade, es waren die Ersatzspieler, haben sie gleich wieder, hier, so ging das dann. Und dann kam schon eine Zeitung, Stimmung nicht gut und sonst was. Deshalb habe ich dann am Schluss bei diesem, was neulich der DDB drin hatte, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dieses Finale, kann ich dir nachher mal vorspielen, da, wie die sich da umarmen und so weiter, wo ich sage, das ist besser als Hartford, habe ich da geschrieben. Das ist besser als Hartford, weil die einmal von Hartford kamen, die haben im Abstieg gespielt. Das war nicht toll, was Becker gemacht hat.
Ja,
toll,
ja,
unglaublich, ne, mit dem 6,5 Stunden da gegen McEnroe. Aber die Funktionäre waren in so einer Laune und auch die Presse und so weiter. Es war schwierig, ne? Dass man alles handeln. Das ist halt der Job.
Findest du denn, dass Herrentennis und Damentennis gleichermaßen gewürdigt wurde? Also wir haben ja, also Steffen, nochmal um es deutlich zu sagen, für die Statistik nicht kennen, Becker hat 6 Grand Slams gewonnen, wenn ich das richtig auf dem Radar habe, und Steffi 20 oder so?
22.
22. Das muss er sich ja immer wieder reinziehen, auch die Zahlen. Und wie lange ist
Golden Slam, war. Ja, Golden Slam. 7,5 Jahre Nummer 1.
Stichwort. Ja? Hier sind ja Goldmedaillen von Olympia.
Das sind 84. Nur die, ja, das sind aber nur die, was man so als Coach mitgekriegt hat. Ja, ne?
Das sind keine Goldmedaillen. Das ist eine Goldmedaille. Also,
Die ist ja bei Steffi, ne?
Naja, du, aber ich sehe hier in einer Vitrine Goldmedaille von, und Silbermedaille auch.
Bronze.
Alles dabei im Prinzip, alle Farben. Also findest du das Damentennis ausreichend gewürdigt? Wenn man das in Kontext setzt oder miteinander vergleicht, dann muss man ganz klar sagen, Damentennis war noch viel erfolgreicher als Herrentennis.
Ja, das habe ich ja öfters mal gesagt. Ne? Das ist ja viel erfolgreicher als Becker. Aber Becker war natürlich diese spektakuläre, dieses Hinwerfen und Leiden und Schreien und so. Und Steffi, haben sie immer gesagt, die lacht nicht. Ja, es ist das für ein Blödsinn, die lacht nicht. Aber mal einen Arzt, der irgendwas zunehmen muss oder eine Operation hat, der lacht auch nicht. Nee. Der ist hochkonzentriert, das ist ihr Job. Der ist hochkonzentriert, soll die lachen, wenn sie spielt? Ne? Soll die lachen? Ne? Das war sie halt. Sie war so bei der Sache. Und jetzt kam Becker, der natürlich ja, und hat sich hingeworfen und wieder auf und wie schnell der aufstand und so weiter. Na, das fanden sie natürlich, gerade im Davis Cup auch und so, und da läuft er mit der Fahne rum. Er hat viel mehr Emotionen nach außen, aber die viel erfolgreichere kann man ja gar nicht vergleichen. Den grenzt Golden Slam. 88, das ist nach dem Matchball da, das große Foto in der Mitte, wo sie auf mich zukommt da.
Ja.
Das ist der Golden Slam.
Ja.
Und das kann man ja nicht vergleichen. Aber ich glaube schon, dass durch die vielen Erfolge von ihr natürlich das Damentennis einen unglaublichen Stellenwert hatte. Ich meine, ich bin 87, bin ich Trainer des Jahres geworden. Das hängt ja auch da hinten in der ganzen Sportart, nicht im Tennis, sondern also in der Sportart vor. Jetzt hat mir Franz Beckenbauer hat mir diese Statue, die da hinten steht, die Bronze in Hamburg beim Dammtor, da irgendwo, da war ein Hotel.
Ja, okay.
Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Und da habe ich diese Ehrung praktisch
von Beckenbauer
auch gekriegt. Beckenbauer hat mir diesen Ding überreicht und Paul Breitner, die haben das damals gemacht. Mannschaft des Jahres, Trainer des Jahres, das ist, glaube ich, wann gab es das mal, dass Tennismannschaft, Mannschaft des Jahres, wird deutscher Sport, das ist da oben drin.
Ja.
Ich Trainer des Jahres, also
insofern war das auch gewürdigt.
So war das ja, also würde ich schon sagen, sonst hast du nicht.
Ja. Aber natürlich ist Boris Becker auch ein großes Stichwort, weil, das sehen die Leute ja nicht, ich kann das ja hier sehen, der hat hier mehrere Widmungen hinterlassen. Ich werde die im Nachhinein auch nochmal irgendwie vorlesen, aber da steht Klaus, du Tier, er brüllt vom Berg oder so.
Das hat seine Frau geschrieben. Seine Frau, Barbara noch. Ah. Deshalb haben wir das Buch da oben drauf gestellt. Das war noch Becker zusammen. Ne?
Ja, okay.
Die zwei, also links ist Boris und rechts ist Barbara.
Ja, okay.
Ich schreibe, Brusttrommeln habe ich auch nicht so verstanden. Brusttrommeln vom Berg brüllen. Ja gut, weil ich als schreie. Ich schreie als runter, beweg dich und mach das und hier. Ne? Ich lebe es halt. Ne?
Ja, klar. Ja, Sport. Ja. Bis heute lebst du es.
Ja, klar.
Voller Leidenschaft. Ja, so klar ist es nicht, Klaus. Also das ist natürlich ein schön mit anzusehen für unser Eins, der hier als normalsterblicher Breitensportler vorbeischaut. Dann eben zu sehen, wer hier schon alles trainiert hat. Und wenn ich das richtig deute, ist Boris Becker ja auch hierher gekommen und hat sich vorbereitet, Trainingslager gemacht, könnte man das so bezeichnen?
Ja, er hat einmal davor vor Australien.
Mhm.
Ein langes Trainingslager, 14 Tage waren wir da und haben viel Knoblauch gegessen, das ist aber auch der Spruch, die zwei Männer, zwei Männer fürs Grobe, Muskelkater und selbst den Knoblauchduft werden wir nicht vermissen,
jetzt hat er da geschrieben.
Ne? Ja, also zwei Männer fürs Grobe, weil wir halt, wir haben Fußball gespielt, alles Mögliche gemacht und war schöne Zeit mit ihm, ne? Auch mit ihr damals und auch ein unglaublich großzügiger Mensch halt gewesen. Ne? Das müssen wir auch sagen. Ich hatte damals Geburtstag und wir waren abends essen und als ich mal hochgefahren bin, da sagte er, geh mal ins Clubhaus. Auch. Bin ins Clubhaus reingegangen, aufgeschlossen, hat es organisiert. Da stand hier ein richtig toller Ledersessel mit einer Brücke drunter. Hat er mir zum Geburtstag geschenkt. Also in meinem, das ist schon...
Ja.
Ja, das ist das. Eigentlich, ja, der ist, also da muss er sagen, großzügig und bei allem.
Und dann hat nicht nur eben die deutsche Elite hier trainiert, logischerweise auch jetzt die Juniorin Ella Seidel, kenne ich zufälligerweise aus Hamburg, und die Noma.
Die waren jetzt da im Frühjahr
mit
Barbara Rittner waren die da.
Ja, und die haben einmal Trainingslager gemacht.
Ja, war gut, war nett mit den Mädchen. Auch gute Mädchen, sehr gut. Ella Seidel. Sehr gut eigentlich, ist er schon 150 jetzt, glaube ich, oder so.
Hat und das Talent von der Mutter auf jeden Fall.
Und die Noma heißt sie.
Noma.
Großes Spiel, ne? Viel Disziplin kriegen, viel Disziplin. Ja, wenn du gewinnst, musst du härter arbeiten. Dann musst du noch härter arbeiten.
Ja.
Aber gut, auch diese Schunk, sind drei gute Mädchen, finde ich, diese da haben.
Die sind dann alle hier auch. Also das sieht sich ja wie ein roter Faden durch die letzten 40 Jahre. Dass die deutsche Elite hier eben...
Na gut, ich hatte, wo ich aufgehört habe, und Barbara das gemacht hat, habe ich hier, da war am Anfang auch kein Geld da. Ich hätte dann über Mercedes den DTB Geld besorgen, weil ich ja Mercedes-Vertrag noch hatte. Und der Barbara jedes Jahr, glaube ich, 4 Jahre lang immer 2 Trainingslager gesponsert. Also mit für 6 Spieler und... Das haben sie dann hier immer gemacht. Da waren dann die Siegemund dabei und Kerber und Petkovic und die ganzen Mädels da.
Also alle waren sie hier im Prinzip. War Michael Stich auch hier, weil er im Kraftraum hängt?
Nee, Michael Stich war der Einzige, der nicht war, aber natürlich großer Spieler.
Warum hängt der im Kraftraum, wenn du, das ist meinem Kumpel...
Ja, ich habe halt überall die Tennisbilder reingemacht. Ja. Nummer 1 war er nicht.
Wenn du
Nummer
2 bist... dann blickst du auf Connors, das ist ihm aufgefallen. Ist das Zufall oder hat er...
Nein.
Er meinte, das hat eine motivierende...
Nein, aber Stich war ja auch... Ich habe da so eine Sequenz da gemacht von ihm, also so 3 oder 4 Bilder, wie er Wimbledon da hochspringt und so weiter. Und weil hier drin halt, hätte es nicht so gepasst, war jetzt ja nicht, da sind halt eben die Nummer-1-Spieler und die großen...
Ja.
Sind ja nur Nummer 1 Spieler da oben an der Wand. Ne? Und halt die Alten und die ganz Großen, die ich auch, wo ich auch sehr gerne zugeguckt habe. Bei Connors im Training war, wie der, ja, der hat mit Michael gespielt auf dem Center, den 1900 und, Moment, wann war das? War 85?
Ja.
85, oder? Ja, 85. Nee, 85, nee, nach der Olympiade, 84 war das, 84, bei US Open.
Nur Training.
Nur Training. Er hat ja gut gespielt, hatte vorher Livingston Finale gespielt. Ja. Das ist Livingston. Wo das da oben, das Turnier North American Tennis Open, war im Finale, war Johann Krieg verloren. Der war damals 3 und Gilbert geschlagen und gute Leute. Also Top 10 war da alles. Und dann bei der Olympiade gut gespielt. Und dann kamen die und haben alle gefragt und kam dann auf ihn zu und hat gesagt, ob er mal trainieren möchte. Und war mit Connors auf dem Platz. Also echt toll, ne?
Dann war eben auch internationale Spieler hier. Also ganz wahrscheinlich doofe Frage, aber wie landet ein Edberg denn hier? Man lernt sich...
Edberg war über Adidas. Okay. Auch Adidas-Verbindung und so.
Und da hat er auch so ein Mini-Trainingslager hier gemacht.
Ja, war der da in der Woche, 14 Tage oder so.
Und dann bringen die sich richtig hier in Form, in Anführungsstrichen, und dann geht es zu irgendeinem Turnier hin und dann geht es weiter, logischerweise. Wie gestalten solche Top-Spieler, Nummer-1-Spieler, so ein Trainingslager? Wie darf ich mir das vorstellen? 10 Stunden am Tag keulen, bis der Arzt kommt. Ich habe mal gehört, Guillermo Vilas hat am Roten Baum vorhand Cross 6 Stunden gespielt, bis der Arm abfiel.
Ein bisschen viel, 6 Stunden, aber 4 Stunden wird er schon gespielt haben.
Ja.
Es ist unterschiedlich. Connors, der hat 2 Stunden trainiert. Ne?
Okay.
2 Stunden trainiert. Agassi trainiert vor den Grand Slams hauptsächlich Fitness. Also ist er viel im Kraftraum. Vor Australien Open hat er dann so 3 Wochen angefangen, vor Tennis zu spielen, mal einen halben Tag. Ne? Also nur 2 Stunden. Und dann nach Melbourne hat er da die Vormatches gespielt, also gar nicht so viel Tennis gespielt.
Ach was.
Ja, unterschiedlich. Ja, das ist, Steffi hat 2 vormittags, 2 nachmittags gespielt. Ja. Das ist ganz individuell. Was die alle immer meinen, wenn es so leicht wäre, dann wäre er der am meisten trainiert, und dann wäre der Beste. Und dann kommt es ja auf die Spielart an, was du spielst. Vilas hat ja ewig von hinten dieses Ding da rein. Das finde ich übrigens heute auch, dass alles so gleich ist. Ne? Also schon ein bisschen verloren gegangen. Ne?
Vermisst den
Server. Ich meine, einige rein hinter die Rückhand, jetzt im Moment gar nicht, wird sicherlich auch mal wieder kommen. Aber so, dass die Federer dann spielt und so, das ist schon, oder McEnroe, was die da gespielt haben, ne? Das ist das. Heute ist halt von hinten, und auch okay. Und dann haben sie die Bälle dann noch langsamer gemacht oder die Plätze langsamer. Wir Wimbledon, ne? Das war doch das Spezielle. Lass es doch so, wie es ist.
Und dann
sind auch mal andere dran. Aber wie gesagt, das wird sich auch wieder, glaube ich, wird sich auch wieder ändern. Ne? Und es ist natürlich auch für die Jugend schwierig. Man hat dann solche Rublevs und dann sagt alle so, wie die reinhauen und das und so musst du spielen. Und es ist ja immer schon so gewesen, du musst so oder so spielen, wie der jetzt gerade spielt, ist Quatsch.
Ja.
Tennis ist so individuell, kann man auf so viele Arten gut spielen. Ja. So viele Arten gut spielen. Kannst nicht spielen wie Federer oder kannst nicht spielen wie McEnroe. Das ist halt einer unter Millionen, der so spielen kann. Aber man muss sich alle so spielen, wie jetzt nur das Backhand. Ja, hitten. Nein, das Kreative gehört auch dazu. Und da musst du auch natürlich, glaube ich, wenn du so die Leute förderst, ein bisschen mehr auf andere Dinge achten und nicht nur auf die Technik. Weil gute Vorhand, gute Rückhand, da haben sie ja alle irgendwo. Das ist ja die Basis, dass einer da schlagen kann. Aber die Dinge,
Spielwitz,
Spielverständnis, dann die ganze Kopfgeschichte, diese Fähigkeit, ein gutes Auge, die Balance. So wie Djokovic, der hat das, wahrscheinlich das beste Auge, wie der früh schon dran ist in der Ecke und deshalb auch so viel rausholt. Nadal natürlich auch. Ne? Mhm. Das sind natürlich außergewöhnliche Dinge, die man auch sehen muss und nicht immer nur, wenn einer gut drauf hat und dicker schreit, ey, dicker, Alter, cool, ist nicht cool. Ja, und dann die eigene Initiative. Eigeninitiative. Der hat in seinem Kraftraum stehen.
André Agassi.
Tennis beginnt dann, wenn du müde bist. Kann ich dir zeigen.
Ja, sensationell.
Der hat zwei Sprüche drin. Die besten Sachen kommen nach der Müdigkeit.
Jetzt ist es ja so, dass Steffi Graf und Henry Agassi ja ganz groß in Pickleball eingestiegen sind.
Ja, da habe ich neulich mit ihr gesprochen. Ja. Er ist wie verrückt. Ja. Sie hat gesagt, also sie hat es nicht, sie spielt mit. Da
aus Höflichkeit dem Mann gegenüber.
Aber sie ist jetzt nicht so ein großer Fan davon. Ne?
Und du, wie ist deine Meinung?
Ich habe sie nie gespielt. Hier war es immer da kommt der Kraftraum.
Ja.
Hat mir erzählt, wo er der Australian Open gewonnen hat, haben sie eine Woche später Davis Cup gespielt in Zimbabwe gegen die
Byron Deck.
In der Höhe
auch. Ah.
Im fünften Satz, er hat gesagt, er hat ihn gar nicht mehr mitgekriegt. Eigentlich, war fertig und es wird gereiert.
Ne? Ja.
Hat aber gewonnen.
Okay.
Hat gewonnen. Aber gar nicht mehr mitgekriegt. Es war nur noch Rainer, ja, und das ist es. Und das sind eben dann die Spieler.
Über die Schmerz hinaus.
Du musst über die Schmerzgrenze gehen. Das ist jetzt nachher Schmerzen. Und ich erinnere mich, wie Ferrer damals, glaube ich, gegen Gaston Gaudio in Paris gespielt hat, wie Wielander kommentiert hat.
Ja.
Und er war völlig entsetzt, dass er nach 5 Stunden oder 4,5 Stunden im fünften Satz einen Ball, Longline spielt. Er hat gesagt, kann ein Spieler aus der Situation so einen wichtigen Ball nicht spielen? Den musst du reinspielen und nicht dieses Risiko gehen.
Ja,
so,
ja.
Und das ist es halt, dass du nochmal gehst und nochmal gehst. Und das ist das machen die ganz Guten halt dann. Und der andere, der geht dann halt zu früh und du musst den richtigen Moment
erwischen. Wie beim Fußball eben Mega-Pressing, in Anführungsstrichen, und den dreckigen Weg gehen, nochmal die 30 Meter Sprints reinhauen.
Nein, nicht nachgeben, was der Djokovic macht. Da sind wichtige Punkte, der die Rallye geht. Na, da ist nicht dann irgendwann Stoppball oder so, irgendwas Schnelles, Verrücktes. Ne?
Ja.
Deshalb.
Ja. Lass uns einmal ganz kurz über das deutsche Tennis sprechen, weil die großen Medien, die ich eben auch öfter mal hier und da kritisiere, die sagen auch, Tennis ist nicht mehr das und so weiter und so fort und wir haben nur noch so wenig Leute in den Top 100, bla bla bla. Mich stört persönlich, wenn das Tennis ausschließlich daran gemessen wird, wie viele Deutsche sind in den Top 100. Das ist im Prinzip der einzige Gradmesser, den ein Tennisjournalist, mein Gefühl, Sportjournalist, irgendwo findet. Punkt 1, das ist so mein Statement dazu oder Vorbemerkung. Und wenn man sich jetzt mal ganz konkret auf die Herren und Damen, ich habe mir die Top 100 mal angeschaut.
Ja.
Ich glaube, wir haben jetzt aktuell, Stand heute, wir haben März 2024, 3 Damen in den Top 100. Ja, damit können wir nicht zufrieden sein, in aller Herrgottsnamen. Und bei den Herren stehen wir mit 5 Leuten oder 6 in den Top 100 ganz gut da. Und nun haben wir zufälligerweise in Miami ein paar im Achtelfinale gehabt. So, meine Frage ist eigentlich, und die Frage, die ich mir selber eben auch stelle, was sollte unser Gradmesser sein, wenn es nicht nur dieses doofe Ranking sein? Also, oder ist es nur das Ranking vielleicht?
Also, so wie ich das sehe, der Verlierer zählt nichts, Nummer 2 zählt nichts, nur der Gewinner. Mhm. Und das ist, und an dem machen sich alle auf. Ja? Wenn du einen hast, wie Becker, der halt ab und zu was gewinnt, oder wie Graf, ist das toll. Zum Beispiel Damen bei Graf. Sagt dir Sabine Haag noch was?
Naja, ich kenne den Namen.
Du, kennt kein Mensch, die war Nummer 14 in der Welt. Unglaublich gute Spielerin, im Fed Cup die Sanchez geschlagen, die Martinez geschlagen. Unglaublich gute Spielerin. Das hat keinen interessiert, da hast du so viel. Das ist immer nur, und jetzt ist natürlich ein bisschen Alibi, klar, wir haben nur so und so viel. Es ist letztendlich, du brauchst einen, ob das im Autorennen ist, ob das Tennis ist, ob das Nummer 1 oder einer, der gewinnt. Ne? Der gewinnt. Nummer 2, wir sind ja gute Spieler. Wir haben ja gute Spieler. Haas, frag mal Haas, die Leute, wenn ich so als frage, Tommy Haas, was war Tommy Haas? War der erste 20 oder war der noch Nummer 9? So. Ne? Der war Nummer 2. Der war Nummer 2. So.
Kiefer Nummer 4. Ja, und die sind eigentlich so.
Nein, es ist halt so, die Nummer 1 und Stich war Nummer 2, da ist drin, weil er Wimbledon gewonnen hat, der war Paris-Finale, unglaublicher Spieler, Wimbledon gewonnen und der war in US Open-Finale. Da musst du dir vorstellen, ein guter Spieler.
Hall of Fame.
Dann der, heute hast du den Struff, ist toll, was der spielt, der Struff, ein guter Spieler.
Wahnsinn.
Du hast nicht, das hast du irgendwann mal diese...
Wir werden schlecht geredet, ein bisschen.
ja, nicht schlecht geredet, aber ist halt zu wenig, das ist nicht ist interessant. Man will ja immer nur die, man will sich mit den Gewinnern identifizieren. Ne? Mit den Grand Slams. Und das ist heute halt mehr denn je, Grand Slams. Und es zählt ja schon Rom, okay. Madrid, ein Tausender, Miami, also gut, aber Grand Slams ist heute so, das haben sie auch schon gut gemacht, ne? Mit der ganzen Übertragung und allen drum und dran, das ist schon was mit den großen Stadien ausgebaut, Paris und Australien, was da entstanden ist, fantastisch. Ne? Mhm. Aber es ist so. Und ich war zweimal im Finale, wie gesagt, beim Federation Cup, wo ich das dritte Mal in Vancouver beim Finale war, da dachte ich auch, wenn du verlierst, das ist nichts, es interessiert keinen. Ich sage, toll, jetzt für einen Moment.
Bitte.
Es ist nur der Sieg, das, so ist es halt, das musst du wissen. Geht immer mehr, noch mehr, wird immer extremer, denke ich.
Aber sind wir uns einig, es ist nicht so schlecht, wie viele es machen, das deutsche Tennis?
Nein, natürlich nicht. Du hast den Schruff, du hast den Göpfert, Hochachtung vor so einem, wie der das... Ja, der ist ja nicht aus dem Verband rausgekommen irgendwie.
Kommen viele vom College im Moment.
College. Aber der andere, Hanfmann. Benjamin Becker, war ja auch auf dem College. Ne?
Ja.
Hanfmann, toll, gute Spieler.
Ja.
Gute Spieler.
Ja.
Richtig gute Spieler. Aber du hast halt nicht den, und das wollen sie. Und ja. Zverev, gut, den halten sie ja immer ein bisschen noch drin, aber wenn der halt kein Grand Slam gewinnt, das ist ein sehr guter Spieler, wie der gespielt hat in Australien, klar. Aber es wird schwer, jetzt kommen, das ist schwer.
Naja, also sind wir uns einig, da ist im Prinzip viel, wird da kritisiert, was man vielleicht gar nicht so hart kritisieren dürfte. Es hängt an Nuancen, auch im Rahmen meiner Vorbereitung habe ich oft gelesen, jetzt auch von dir öfter schon gehört, Birne, Kopf, mental. Das ist ja der Unterschied im Prinzip. Wie kann man denn besser im Kopf werden? Also ich rede jetzt nicht nur über die Top 10 der Welt, sondern über meine Mannschaftskameraden. Wir haben Aufstiegsspiel am 13. April, Derby gegen den NTSV. Klaus, wie kann ich mein Team jetzt vorbereiten mental? In zwei Wochen das Highlight, Aufstieg in die Nordliga. Was kann man da denen Weg geben?
Das ist schwierig. Das ist
ein ganz tiefer Fall jetzt.
Von aus zu sagen. Es liegt ja sehr viel in der Kindheit schon, von der Erziehung her. Ne? Das ist, nehmen wir jetzt so eine Graf, wie die mit einer gewissen Härte, ohne Angst erzogen wird. Wenn du mal Angst drin hast, ganz schwierig.
Mhm.
Deshalb diese Freude im Kindesalter, Freude zu spielen, gewinnen, verlieren, gehört dazu.
Ja.
Wenn du Angst hast, wir haben euch Lehrgänge gehabt, wenn als Papa da waren ja immer welche dabei, die haben Schulterschmerzen gehabt oder Knieschmerzen, wenn es ums Matchtraining geht. Heute kann ich nicht oder mir geht es heute nicht gut.
Ja.
Das kannst du vergessen.
Ja.
Du musst dich stellen. Du musst deine Kameraden, stell sie vor den Spiegel, lass mal in den Spiegel reingucken und sagen, sind wir welche, wollen wir das Ding gewinnen? Ja, wir versuchen es oder scheißen wir in die Hose.
Ja.
Das ist es.
Wir haben einen großen Spiegel in der Umkleide, Klaus.
Ja, na, stell dich davor und sag, was machen wir jetzt?
Ja.
Oder ist einer dabei, dann lass ihn zu Hause, dem es wehtut. Wenn es dem wehtut, dann lass ihn zu Hause. Die hat mit angerissener Sehne gespielt. Das sind diese Leute. Marguerite Kurt hat Wimbledon-Sieg damals gegen mit Spritzen, da hat er einen Bänderriss gehabt, gegen Billie Jean King gewonnen, mit 12-14 oder 14-12 und so weiter. Das sind diese Härte gegen dich,
ja,
ist natürlich viel von unten. Wenn du jetzt einen dabei hast, der bei der Mutti schon unterm Tisch sitzt, ist es schwierig. Ne?
Ja.
Das ist schwierig, wenn er anklopft und wenn er raus will und sie sagt heraus. Na, ist schwierig.
Ja, klar.
Aber das musst du musst dich stellen. Du musst dich stellen und die Niederlage gehört dazu. Ja, und es geht immer weiter.
Ja.
Du musst auf dem Platz und da hast du, ich versuche mein Bestes, ich habe Spaß dran am Spielen und nicht, ich habe Angst zu verlieren. Wenn ich reingehe und sage, will ich verlieren? Nee, ich fighte für die Mannschaft, ich fighte für mich, ich habe Spaß dran, ich will gewinnen.
Ja. Das, aber dieses mentale Set, das bringen ja nicht viele mit, da sind wir uns ja einig.
Also
ja,
das ist ja bei vielen so. Ist ja das Besondere.
30, 40,
ist ja das Besondere.
Eisenarm.
Guck mal, der Djokovic, der saß im Keller, wo sie die Bomben eingeschlagen haben. Ja? Ja. Ich meine, was der durchgehalten hat mit dem scheiß Covid da, wo sie ihn fertig gemacht haben und nicht spielen, die haben ihn nicht spielen lassen. Ne? Da musst du dir vorstellen, hat der alles weg, was das für ein Kopf ist, was das für eine Persönlichkeit ist da oben drin. Becker, den hat doch kein Mensch angeguckt in der Umkleide. Da haben sie sich getraut, wie der da drin saß. Der saß drin und hat sich gestretcht. Der saß da auf dem Boden und hat sich gestretcht. Ja, mit so einem Tunnelblick. Der hat keinen getraut anzusprechen. Tiriak habe ich erlebt, der gegen den Locker noch gehauen hat, bevor er raus ist. Ja, der hat ja nicht so gut jetzt gespielt. Ja. Sag mal, voll so schlecht. Aber er auf dem Platz, 35 in der Welt oder was weiß ich. Ja, aber auf dem Platz.
Und Eishockey bei der Olympiade mitgespielt, ne? Ah, muss ich mal reinziehen. Ja. Eishockey und Tennis, Weltklasse.
Ja, ja. Der hätte nie einer angesprochen. Das ist so, ne? Dieses.
Der unbedingte Wille, der Siegeswille, das ist es.
Ne? Ja, aber du kannst sehr viel halt. Ein Kind, wenn ich die ja immer sehe, die Kinder, deshalb ist ja auch, nee, ein Platz ist nicht nass. Es ist scheißegal, ob der nass ist. Die Bälle sind glatt oder nicht, oder groß oder klein. Du musst es akzeptieren.
Ja.
Du musst das akzeptieren, so wie es ist. Was haben wir denn gemacht? Wir haben keine Halle gehabt. Ich habe im Winter mit meinem Freund auf der Straße gespielt, Bettungsstraße, auf Zufahrt zur Bundeswehr. Da ist nicht immer ein Auto gekommen. Da hast du drei Bälle gehabt und musste jeden, wenn er durch war, muss 400 Meter laufen, weil der rollt ja. Auf der Straße, ohne Netz gespielt, einfach so. Eigeninitiative entwickeln. Nicht dir alles sagen lassen, nicht dir alles hier, was der sagt, so und so. Nee, gucken.
Selber spielen.
Ich meine, McEnroe, wenn dem einer gesagt hätte, das muss er so spielen und so, der stand zwei Meter im Platz drin gegen Lendl und hat ihm seinen ersten Aufschlag reingeschoben und stand vorne und wolle weg.
Ja, ja. Ja? So, wer ist denn der Goat für dich? Die Frage kommt ja immer wieder.
Das ist schwer, oder? Das ist schwer. Also ich bin natürlich fantastisch, was Federer gespielt hat.
Ja.
McEnroe, na, mit diesem... Auch Becker mit dem Rollen und Hecht, da kannst du nicht, also da kann ich nicht ein Haus rausnehmen. Dann habe ich noch Rod Laver gesehen. Connors natürlich.
Gleich hast du ja alle aufgezählt. Ist schwer, ne?
Nein, das kann man eigentlich.
Ich frage mal andersrum. Hier waren sie ja fast alle. Wen hättest du hier gern nochmal gehabt? Aus allen Jahrzehnten, warum auch immer, also mal angenommen, Rod Laver hätte hierher kommen können, um zu trainieren. Alles sehr, sehr, sehr theoretisch, weil die Karriere war schon vorbei. Wen hättest du hier gerne noch mal zwei Wochen gehabt zum Trainieren? Einfach so rumgefragt.
Ja, gut, vielleicht an den man nicht rankommt, an Rod Laver oder so, ja. Den man halt nicht, den man nur einmal gesehen hat, live. Ne?
Ja.
Live nur einmal. Das war auch schon, wie der die mit dem Holzschläger die Backhand überzogen hat. Na, der hat die Backhand überzogen schon damals. Das war nicht so. Oder es ist ja nichts Neues mit Topspin. Manolo Santana hat 66 schon Topspin gespielt. Natürlich hat er mit dem Holzprügel, geht er natürlich nicht so weg. Ne?
Ja.
Aber wie gesagt, das kann man schwer sagen. Es gibt ein paar, auch Djokovic mit seinen, es ist so lange sich da oben und immer noch spielen, und mit 36 geht er noch, 37 bald, geht er die Rallyes und so. Das ist ja, das ist irre. Ich habe den ein paar Mal gesehen, da beim Training mit dem Ponte Romano und auch, das ist schon alles ganz Besondere. Da gibt es halt nur unter Millionen, unter vielen Millionen gibt es nur eine Handvoll.
Ja.
Handvoll oder zwei Hände voll, wo du sagen könntest, Federer, ne, den kannst Federer mit seinem Touch da, mit seinem Halbvolley, den er teilweise spielt, mit einer Hand alles und auch ein unglaublich guter Spieler für mich, der jetzt nicht so, Wawrinka.
Ja.
Der hat drei Grand Slams gewonnen gegen die. Zweimal gegen Djokovic, einmal gegen Nadal. Ja. Derzeit. Muss man sich vorstellen, was für ein guter Spieler war.
Ja. Hat zu viel gute Konkurrenz gehabt, dann vielleicht. Ne?
Das ist, wenn du lebst, in welcher Seite. Zeit leidest. Bist du trotzdem drei gewonnen. Ein anderer Merbe hat nochmal gewonnen. Ne?
Ja, überragende Spielernamen, die hier so genannt werden. Ja, wenn du dir jetzt so im Prinzip deine Karriere anschaust, könntest du sagen, das war mein persönliches Highlight oder das war das Beste? Wir haben jetzt über einige Stationen gesprochen.
Im Nachhinein war eigentlich für mich das Beste, als ich 1979 in Essen Steffi und die Familie Graf kennengelernt habe. Was daraus entstanden ist letztendlich, diese Verbindung auch mit der Familie. Ich meine, der hat seine Tochter mit 12 Jahren mit mir mitgeschickt nach Oslo, nach Helsinki, Uppsala, da zum Nordcircuit und so weiter. Das ist schon was Außergewöhnliches, da war sie 12, nicht alleine mit ihr unterwegs, Australien. Also das war schon dann natürlich klar, wenn da dieses 88 Grand Slam, das ist ja nicht zu toppen, oder Federation Cup haben wir zweimal gewonnen, schöne Sachen, aber wie gesagt, ich würde das sagen, dass mit die Verbindung, aber auch einige andere Spieler, die dir so drin sind, siehst du ja, ich habe hier drei Abend praktisch mit Westphal gemacht. Ne? Michael, der hat bei mir gewohnt als in Hannover, der ist am Wochenende nach Hause gefahren und hat am Wochenende gewohnt und da gab damals Jessica als auch noch, damit er trainieren konnte Samstag. Das ist auch, gucke ich jeden Tag an, den habe ich noch Bild. Wir waren zwei Jahre unterwegs.
Also da kriege ich eine Gänsehaut, immer wenn das Thema aufkommt, Michael Westphal, jeder, der irgendwie mit Tennis ein bisschen...
Ja, drei Wochen vor dem Tod haben wir noch zusammen gegessen, da beim Italiener, wo es eine Treppe runtergeht, in der Nähe vom Roten Baum da. War sein Lieblingsitaliener, weiß den Namen nicht mehr. Und der kam rein, war furchtbar, ne? Ja. Und dann ist er dann bei Professor Koch da, UKE, da ist er dann, weil es war ein Kunde von uns, und da habe ich ihm dann noch gesagt, geh doch dahin, weil er konnte nicht mehr schlucken, hat nur noch reingesprüht da beim Essen. Meine Frau war dabei, im Fahrstuhl ist die umgekippt. Aber ich hätte gar nicht erkannt, wenn die Jessica nicht dabei gewesen wäre, im ersten Moment, wo er reinkam, Susanne. Weil das war schrecklich. Und wie gesagt, das war eben, wir waren in Wien, wir waren von der Jugend her und all diese Dinge. Also der war mir schon. Der ist schon sehr, sehr bei mir auch drin.
Ja, das glaube ich. Das war richtig tragisch. Man erinnert sich ja immer an das Davis Cup Match, auch in dem Fall dann
da. Ja, der wo auch abgeworfen wird. Das ist gegen in Frankfurt gegen Tschechen, ne?
Auch ein schönes Bild.
Thomas Smith, wo der Teppichboden weg ist.
Der Teppichboden.
Da war ich mit ihm. Und dann bin ich am Montag immer nach Toulouse. Und da konnte er nicht mehr. Ne? Ist das Spiel am Dienstag hat er verloren. Da sind wir aber nach Wien. Da hat er ja mitgeschlagen in Wien. Ne?
Wow. Ja, aber das gehört zum Leben auch dazu. Ja,
genau.
Ich habe hier noch eine Sprachnachricht, um das Ganze hier so ein bisschen abzurunden von jemandem. Mal gucken, ob du ihn erkennst.
Moin Moin und schöne Grüße aus Bremen. Ich bin Klaus Bellstedt. Ich bin freier Tennisautor für den Spiegel, für die FAZ, für die Neue Zürcher Zeitung und bin nebenbei auch Pressechef bei den Hamburg Open. Ja, Klaus Hofsess, fallen mir natürlich viele gute Dinge ein. Er ist, abgesehen davon, dass er ein toller Mensch ist, ist er für mich eine sehr, sehr wichtige Quelle, weil er ja über einen unfassbaren Erfahrungsschatz verfügt aus seiner Zeit von früher. Ich habe mit ihm ein paar Geschichten gemacht, wo er mir als Quelle zur Verfügung gestanden hat. Es geht um Nachwuchs, es ging natürlich auch nochmal um Steffi Graf und ein paar andere Themen. Also er ist ein wunderbarer Gesprächspartner, man kann ihn immer anrufen, das schätze ich sehr. In Spanien ist er sich tatsächlich nie zu schade, einmal vom Court runterzugehen und zum Telefon zu greifen und sich hinzusetzen, mit viel Ruhe zu erzählen. Ich höre ihm unglaublich gerne zu. Ist immer super kooperativ und eine absolute Legende. Schöne Grüße nach Spanien und ja, gutes Gelingen beim Aufnehmen des Podcasts mit Klaus Hostes. Wie gesagt, toller Mann. Bis denn, ciao, ciao.
Ja, Klaus und Klaus.
Ja, der ist jetzt. Wo ist der in Bremen?
Ja, kommt aus Bremen ursprünglich.
Nach Hamburg aber.
Und schreibt er als freier Journalist für diverse Medien und ist jetzt aber auch Hamburg European Open Pressechef geworden. So unter der spanischen Regie von Tenio.
Ja.
Genau, richtig. Ja, also herzliche Grüße soll ich hiermit natürlich ausrichten.
Grüße zurück, ne?
Erste Grüße zurück. Famous last words. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen? Wahrscheinlich 5.000, also wir könnten hier 17 Stunden entsprechen. Ich könnte auf jedes einzelne Foto hier hängen, gefühlt 100, knapp über 100 Fotos. Ausweise, Badges von Wimbledon 86 habe ich gesehen. Alte Schläger von Graf, von irgendwelche alten Holzschläger, wo Klaus Hofsess draufsteht.
Das war
nicht dein eigenes
Club,
Modell.
Das habe ich im Club verkauft.
Ach, Quatsch.
War mal in Stuttgart als Clubtrainer.
Da hast du Klaus Hofsess draufgeklebt.
Hat er gesagt, weil die hat jeder gekauft im Club. Jeder gekauft. Also nicht drauf, haben die eine Firma gemacht bei Snowbad. Wir haben Frauen einen Tennisshop gemacht und die haben das Ding. Das ist ein scheiß Holzprügel.
Nein, das ist super.
Das war der Jan Kode-Schläger eigentlich. Ja, ja. Jan Kode stand da drauf und den haben sie dann in meinem Namen gemacht, weil im Club da war ich der Gruppe, war ich der König. Ne?
Sensationell. Ja. Und ein Modell hat es überlebt.
Ja, er müsste eigentlich noch mal irgendwo eins sein, aber die haben alle verkauft. Ne? Die waren alle weg. Und irgendwann hatten wir hier noch zwei, da wollte irgendeiner mitnehmen. Ich sage, jetzt mit.
Okay, wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ja, für die tolle Zeit hier in der Sonne Spaniens. Kann nur jedem empfehlen, hier mal vorbeizuschauen. Es ist vom Flughafen Malaga ein halbes Stündchen, dreiviertel Stündchen.
Halbe Stunde, ja.
Insofern leicht zu erreichen. Ja. Und ich habe das so verstanden, auch wenn man jetzt nicht hier sich fest einbucht über mehrere Wochen, man kann durchaus auch mal ins Clubhaus rein und Kaffee trinken.
Ja, immer, klar. Ja.
Also insofern, liebe Leute, jeder, der Tennis liebt, muss hier sich das mal anschauen. Das ist, ich frage mich wirklich, hier haben sich ja Leute auf den Wänden verewigt. Ich habe mir alles durchgelesen. Ja,
hallo.
Auch. Bernhard Brink, Sigmar Gabriel, Brigitte Zypris. Was ist das denn?
Alles zum Roberto Tennis Franco. Hier. Alles zum Tennis hier.
Alles zum Tennis,
ja. Sigmar Gabriel habe ich seit 20 Jahren, kommt der. Ich war bei seiner Hochzeit auch und so.
Der hat eine gute Beinarbeit?
Guten Touch, der macht keinen Fehler. So. Oh, okay. Ja, gut, und hat sie mal in den Zaun reingehauen da hinten, wo er kurz in der Lauft hat, da dachte ich jetzt, er tot.
Also von der Seite sind hier Leute, nicht nur Tennisspieler. Ja,
Rummenigge ist da, Kalle Rummenigge ist da.
Den habe ich nicht gesehen, das war mein Idol, als ich 5 Jahre alt war.
Kalle Rummenigge, haben wir Fußball gespielt. Da ist da draußen, ist glaube ich ein Bild mit ihm, im Ding mit Fußball. Kalle Rummenigge, dann Günter Netzer.
Didi Thurau.
Didi Thurau, der ist...
Tour de France-Sieger.
Ja, Didi Thurau, der ist...
Darüber kann ich nicht lesen. Heike Wien...
Nee, das ist die Olympiasiegerin Hanni Wenzel.
Hanni Wenzel.
Hanni Wenzel mit Weirater. Mit, Weirater hat den... Das ist ihr Mann.
Ah.
Und die kleine Weirater wäre sehr gute Tennisspielerin geworden. Die war hier immer und ist aber Weltcup gefahren, auch gute Skiläuferin.
Richtig.
Kathi Weirater oder Tina Weirater? Ja. Ich weiß nicht. Und die Hans-Dietrich Genscher steht an der Wand.
Den habe ich nicht überlegt.
Da unter Federer. Da ist Sigmar Gabriel und drunter ist Hans-Dietrich Genscher.
Genscher?
Ja, und dann darunter, da ist das Weißbier.
Udo Lattek.
Udo Lattek, der kam 10 Jahre. Uwe Seeler ist da.
Uwe
aus Hamburg.
Da. Der HSV.
Der kam 10 Jahre als mit seiner Truppe. Und,
guter Tennisspieler gewesen.
Ja, Uwe.
Der hat die Tennisanlage beim NTSV, wo ich angefangen habe, eröffnet.
Ja, ich weiß. Und er hat hier auf dem Tisch getanzt und Brasil gesungen. Brasil. Hier auf dem Tisch.
Oh,
bei 10-Jährigen war der da.
Kannst du alles haben. Ich kann es für dich auch, Brasil, auf dem Tisch.
Und wen haben wir noch? Ja, Fußballspieler waren viele da. Bernd Schuster.
Ja.
Dann die Trainer da, Kalli Feldkamp, jetzt Friedhelm Funkel, der noch im Geschäft ist.
Jörg
von Thora war ganz früher da war noch kein Clubhaus schon.
Ja.
Wir spielen immer Skat, von Thora.
Ah.
Wenn er da ist, spielen wir immer Skat.
Ja. Ja. Und fasst ihr schön einen an. Und wer gewinnt?
Ja, und wir spielen Amsch, ne?
Amsch
ist ja.
Fertig Skat? Ich habe gerade den beiden 10-Jährigen, mit denen ich hier bin, den habe ich Skat beigebracht, Punkt 1. Punkt 2, Stiche ansagen. Die trainieren gerade Stichansagen, damit sie rangeführt werden ans Reizen.
Ja. Ne, wir spielen also eigentlich immer nach Ramsch, ne? Schon mit Kontra, Reh und Schieben, ne?
Ist aber Fertigskat dann auch, oder?
Ja, also ja. Geht. Also, ne, so kannst du schon mal einen Hunderter rausgeben, austoben.
Okay.
Aber nicht jetzt um Rechtsposition, aber halt Spaß mit dem. Mit dem Manfred Müller aus der Werder Bremen gemacht hat.
Ah ja.
Mit Klaus Anders zusammen.
Die hängen hier auch, die haben sich auch verewigt, ne? Ja. Oh, sensationell. Wahnsinn. Also ja, man könnte hier stundenlang sich die Fotos anschauen.
Ja. Petkovic ist da, ne? Gerber ist da, Jürgen Hingsen steht auch da, der Zehnkämpfer damals.
Oh ja, da habe ich geweint. Sol 88.
War 88 war es. Oh. Aber ich glaube, war Absicht. Dass der nicht offen ist, weil dreimal machst du nicht Fehlstart.
Das kann ich nicht sagen.
Der war im Flieger, wo wir nach Seoul geflogen sind, im Jumbo war, die ganze Nacht in der Küche gestanden, hat immer schön schon getrunken. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube, der musste...
Ja, okay.
Der geht nicht zur Kontrolle.
Er wollte kein Urinprobe abgeben.
Wahrscheinlich, ne?
Sagen wir mal so.
Ja.
Oh, ja. Ach Mensch, also Klaus... Sensationell, vielen, vielen Dank, großes Kompliment. Ich soll dich auch von 1000 Leuten grüßen, habe ich schon getan.
alle, die bei uns schon zu Gast waren, Ricky Wustert und Tore Meinecke und so weiter und so fort. Die Liste ist lang. Also vielen, vielen Dank, groß Respekt vor deinem Lebenswerk und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für mich.
Bedanke mich auch, war sehr nett, mit dir zu sprechen.
Ciao, ciao.
Folgt Dublette76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.